Wir schnuppern heute EM-Luft. Die Fußball-Europameisterschaft der Männer versetzt die Fans einen Monat in Fußballfieber, hautnah sozusagen, weil die Spiele diesmal in Stadien in ganz Deutschland ausgetragen werden, seit 1988 das erste Mal wieder. Auch an vier Orten in Nordrhein-Westfalen. Fanartikel, Tippspiele, Public Viewing, Aufstellung der Mannschaften, beste Taktiken, Entscheidungen der Trainer und jeder weiß es besser. Und dann im vollen Stadion 90 Minuten großer Sport, Fangesänge und das Ziel vor Augen, Europameister werden. Herzlich willkommen zu Himmelklar heute. Ich bin Kathi Geiger. Das ist die neue Folge von unserem katholischen Podcast, in dem wir diesmal mit Carsten Haug sprechen und den Fußball und seine Leidenschaft dazu genauer beleuchten. Er ist in Dortmund zuständig für die Fanpastoral, leitet die BVB-Gründerkirche und der Gemeindereferent tippt:
Ich würde mir wünschen, wenn Deutschland ins Halbfinale kommt und dann eventuell auch weiter. Ich glaube, es kann auch immer ganz viel passieren. So, das ist ja bei Turnieren so. Es gibt einen Underdog eventuell. Nichtsdestotrotz glaube ich, dass Frankreich im Finale sein wird.
Sechs Spiele der Europameisterschaft werden in Dortmund gekickt. Deshalb schalten wir heute mal dahin, wollen von Carsten Haug genauer wissen, weshalb und wie genau für ihn Sport, insbesondere der Fußball und sein Glaube miteinander zusammenhängen.
Nee, es ist nicht entweder oder. Also definitiv nicht. Also ich lebe meinen Glauben schon im Gebet, im Gottesdienst und so weiter. Das heißt aber nicht, dass ich nicht auch Erfahrungen im Stadion und im Umfeld des Fußballs machen kann, wo ich anschließend sagen kann, vielleicht war da auch Gott da. Ne?
Wir lassen uns mitnehmen ins Fußballfieber im Herzen Europas. Aufgezeichnet haben wir das Gespräch schon vor Beginn der EM. Europameisterschaft in Deutschland, 24 Nationen, die Fußballstadien voll mit Fans, ein Heimspiel oder gleich mehrere eigentlich, zwischenzeitlich einige Tore, unentschieden, Spielerwechsel, am Ende ein Europameister. Und Carsten Haug mittendrin, auch Dortmund ist Austragungsort. Er ist bei Borussia Dortmund bekannt für seine Gottesdienste zu Saisonbeginn oder vor wichtigen Spielen, ist pastoraler Leiter der Gründerkirche vom BVB und Gemeindereferent. Hallo.
Hallo.
Schön, dass Sie Zeit für uns im Himmelklar-Podcast haben.
Gerne.
Die einen denken, wir können Europameister werden, die anderen trauen der deutschen Elf das nicht zu. Und Sie?
Ach, ich traue der Mannschaft schon was zu. Aber ja, also es wäre schon schön, wenn Deutschland möglichst weit kommt. Das haben wir ja bei der Fußball-Weltmeisterschaft erlebt im eigenen Land, dass dann auch so eine gewisse Euphorie entsteht. Und das wünsche ich mir eigentlich. Aber grundsätzlich ist für mich erstmal die Europameisterschaft im eigenen Land so ein internationales Fest, ein europäisches Fest eben.
Auf dieses Fest oder was es mit der Gesellschaft macht, kommen wir gleich auch noch. Trotz der schlechten Leistungen in der jüngeren Vergangenheit und dass Sie so schnell bei der Weltmeisterschaft rausgeflogen sind oder gerade deswegen sind Sie so ein bisschen zögerlich, oder? Hansi Flick dann vom DFB entlassen worden. Okay, gegen Frankreich und die Niederlande waren die Testspiele wieder vielversprechender.
Ja, tatsächlich glaube ich, also mir geht es zumindest so, dass ich als Fan eher so die letzten großen Turniere im Blick habe, noch im Kopf habe. Und das war ja mehr als enttäuschend. So wir auch als Fußballnation, man erinnert sich natürlich auch an die Fußball-Weltmeisterschaft in Brasilien, diesem glanzvollen Sieg. Und ich hoffe, dass dort einfach die Mannschaft und die Verantwortlichen wieder anknüpfen können dran.
Und Sie haben an das Sommermärchen, das war damals eine Weltmeisterschaft, aber ja trotzdem auch in Deutschland, Sommermärchen 2006 gerade angespielt. Ich erinnere mich selber auch dran und bin eigentlich kein Fußballfan, aber da dann ja doch, hatte irgendwie eine gewisse Euphorie, habe mitgefiebert, habe mir die Spiele angeguckt. Public Viewing macht dann natürlich dann auch nochmal viel aus. Die Tickets für die EM-Spiele jetzt 2024 sind schnell unter die Leute gebracht gewesen. Was löst denn aus, dass für eine Europameisterschaft eine solche Faszination da ist?
Na gut, erstmal ist es ja auf jeden Fall, dass dieses Turnier nur alle vier Jahre stattfindet. Das ist ja schon etwas Besonderes. Also so viele Europameisterschaften im Leben erlebt man ja nun auch wieder nicht. Das ist nicht alltäglich. Es ist etwas Besonderes. Das gilt für die Weltmeisterschaft genauso. Ich glaube, dann gehört dazu, dass wirklich ganz viele unterschiedliche Mannschaften aufeinandertreffen, unterschiedliche Länder, Kulturen, auch wie dort Fußball gespielt wird. Das ist auch etwas Besonderes. Naja, und dann kommt eben dazu jetzt, es findet eben in unserer Heimat statt. Also direkt vor der Haustür.
Ja, genau. Mitten in den Stadien, die wir oder die Sie am besten kennen, die Europameisterschaft, also direkt vor der Haustür. 6 Spiele auch in Dortmund bei Ihnen. Wie geht's Ihnen gerade damit?
Es ist schon eine gewisse Anspannung, Freude, Vorfreude. Ja, und ich wünsche mir jetzt einfach, dass möglichst es bunt wird in Dortmund.
Wie hoch ist die Erwartung an die Heim-EM? Also, was ist so Ihr persönlicher Tipp? Wer zieht ins Finale in Berlin ein? Und
Oh.
wie weit kommt die deutsche Elf?
Oh mein Gott, das ist aber wirklich eine schwierige Frage. Also, ich würde mir wünschen, wenn Deutschland ins Halbfinale kommt und dann eventuell auch weiter. Ich glaube, es kann auch immer ganz viel passieren. Also, so, das ist ja bei Turnieren so. Es gibt einen Underdog eventuell. Deutschland ist ja eigentlich normalerweise auch eine Turniermannschaft, die sich von Spiel zu Spiel steigert. Und das hoffe ich auch, das wünsche ich mir. Nichtsdestotrotz glaube ich, dass Frankreich im Finale sein wird.
Okay, ich lege Sie da fest. Also wir haben es jetzt ja hier auf Band und wir werden sehen, was nachher bei rauskommt. In Deutschland, würde ich jetzt mal behaupten, schwingt trotzdem ja auch immer irgendwie was Merkwürdiges mit, oder? Wenn wir patriotisch werden, in Deutschland schwarz-rot-goldene Fahnen aufgehängt werden oder als Deko an den Autos wehen.
Ich glaube, das ist jetzt alles nicht mehr so tragisch wie vielleicht noch vor 40, 50 Jahren. Ich habe das selber erlebt. Ich war bei einem Weltjugendtreffen in Toronto in Kanada und dort wurde ich von den kanadischen Pilgerinnen und Pilgern auf dem Weg zum Papst angesprochen mit meiner Gruppe von Jugendlichen und wir sollten die deutsche Nationalhymne singen. Das war etwas völlig, was ich mir nie hätte vorstellen können. Und dort wurden auch wirklich Fahnen gezeigt. Also ich glaube schon, dass man Heimatverbundenheit zeigen darf. Die Frage ist, was sich noch dahinter verbirgt. Also ich möchte ein starkes, ein freies Europa. Und deswegen fasziniert mich dieser Titel der Europameisterschaft so sehr im Herzen Europas. Das finde ich so toll. Gerade in dieser Zeit fasziniert mich das einfach. Und da habe ich auch ganz viele Sehnsüchte und Wünsche drin, nämlich auch nach Frieden.
Das könnte ja auch das starke Zeichen der EM sein, oder? So vom größten Sportereignis in Deutschland in diesem Jahrzehnt und in diesen Zeiten, wo wir international, länderübergreifend, freundschaftlich Sport betreiben, Fußball spielen, gegeneinander antreten, aber ja auch Krieg herrscht, auch in Europa.
Also das finde ich eben auch. Also auf der einen Seite sicherlich sportlicher Wettbewerb, keine Frage. Es geht um eine Europameisterschaft, aber auf der anderen Seite das klare Zeichen, Europa steht zusammen. Wir sind ein freiheitliches Gebilde. Es geht eben um Werte wie Freiheit, Gemeinschaft und so weiter. Also bis eben zu dieser Sehnsucht nach Frieden in Europa, aber auch in der Welt.
Und wie sehen Sie da oder wie passt da eine Sprache, in der kommentiert wird beim Fußball? Ich nenne es mal wie im Krieg, also Angriff, Verteidigung, es wird abgeschossen, es wird auch gesprochen von Kugel oder Granate, Bombe, Zerstörer, Gegner kaputt machen und so weiter.
Naja gut, diese Wortspielchen, die gibt es ja schon immer, die kenne ich gerade auch aus dem liturgischen Bereich. Ne? Also wie viele liturgische Begriffe, die wir so in den Gottesdiensten benutzen, wie Erlösung oder Messias oder die Auferstehung, ne? Die Auferstehung der deutschen Nationalmannschaft, das erwarten wir jetzt. Das sind ja alles nur Begrifflichkeiten, um etwas in irgendeiner Weise bildlich zur Sprache zu bringen. Und das ist nun mal heute. Sind das Bilder, die transportiert werden? Ich finde es eher schwierig, wenn es dann wirklich in eine Ecke geht, die ich mir eher gar nicht vorstellen kann, ne? Also auch das kennen wir ja in Dortmund, so rechtsradikale Lieder im Stadion. Sowas möchte ich eigentlich eher nicht hören und nicht sehen.
Und wenn Sie davon sprechen, dass es auch ein Zeichen von Frieden sein kann oder jetzt werden soll, es wird auch davon gesprochen, dass so eine Sportgroßveranstaltung ein neuer gesellschaftlicher Kitt sein könnte. Also vielleicht aber ja auch in Richtung Imagepflege für Deutschland. Glauben Sie, das passiert während der EM gerade?
Na, es ist die Frage, wie wir als Gastgeber auftreten. Sind wir offen für Menschen, die hier hinkommen? Und Sind wir gastfreundlich? Zeigen wir den Menschen, die hier hinkommen, wie wir leben, was wir für Werte haben, freiheitliche Grundwerte? Wir haben jetzt 75 Jahre Grundgesetz gefeiert. Zeigen wir es oder leben wir es auch? Das wäre für mich entscheidend und am besten nicht nur während der EM, sondern auch danach.
Sehe ich genauso, ja. In den Vorbereitungen für so ein großes Sportevent mischen sich ja dann Vorfreude, haben Sie gerade auch schon von gesprochen, und Herausforderungen. Was haben Sie unter Verantwortlichen und auf der anderen Seite mit den Menschen, mit denen Sie ja zu tun haben, mit den Fans mitbekommen? Wie war die Stimmung?
Es ist sicherlich eine Herausforderung, wenn 10 Millionen, 15 Millionen Menschen auf einmal nach Deutschland kommen und so ein großes Ereignis stattfindet. Also sicherlich von der Infrastruktur, ne? Es soll ja auch eine nachhaltige EM sein, von daher keine großen Neubauten. Aber das finde ich eigentlich auch das Positive. Auf der anderen Seite erlebe ich natürlich auch erstmal in Dortmund, wir sind erstmal BVB-Fans, ne? Also die deutsche Mannschaft muss uns erst noch ein bisschen überzeugen.
Gucken wir mal, ob die das hinkriegt. Sie haben die Nachhaltigkeit des Events schon angesprochen. Können Kirchen was dagegen unternehmen, dass ja so ein Riesenevent auch immer in der Kritik steht? Also die Europameisterschaft, auch wieder die Diskussion ums Geld, gekaufte Deals, die UEFA und so hervorgerufen hat. Wie vereint man das einerseits mit seinem Gewissen und andererseits, was würden Sie sich da von den Kirchen wünschen?
Also tatsächlich habe ich deswegen die Fußball-Weltmeisterschaft in Katar nicht geschaut, zum ersten Mal in meinem Leben. Ich konnte mir das einfach nicht antun. Da gab es so viele Probleme. Jetzt hoffe ich und bete ich eigentlich auch dafür, dass die UEFA, dass die Verantwortlichen in dieser, ja, in dieser Fußballgesellschaft verstanden haben, dass Fußball mehr ist als nur Wettbewerb, Marketing, Geld scheffeln und so weiter, sondern dass es wirklich ein gesellschaftliches Ereignis ist, eine Brücke zu schlagen. Und wenn Sie das Thema so Klima, Nachhaltigkeit ansprechen, wir in Dortmund bauen tatsächlich in der BVB-Gründerkirche eine Ausstellung genau zu dem Thema auf. Nachhaltigkeit, Klimafreundlichkeit und so weiter. Und zwei Schulen konnte ich dazu gewinnen, nämlich einmal das Mallinckrodt-Gymnasium und einmal die Österholz-Grundschule, die sich dort mit ihren Ergebnissen präsentieren werden. Und ich hoffe, dass einfach ganz viele Menschen das auch wahrnehmen und sich einfach damit auseinandersetzen.
Auf die Gründerkirche kommen wir auch gleich noch. Da würde ich ganz gerne, weil es einfach ja auch Ihr Herzensthema ist, noch mit Ihnen ein bisschen näher drüber sprechen. Wie sehen Sie das? Haben Christinnen und Christen dabei eine andere Funktion oder auch eine Aufgabe?
Na, ich denke schon, dass wir als Christinnen und Christen, als Kirchen auch immer wieder den Finger in die Wunde legen müssen. Das gilt im Endeffekt immer, wo es um Werte geht. Also jetzt nicht mit dem erhobenen Zeigefinger, das meine ich nicht, aber auch Wege aufzuzeigen. Also das gilt für den Bereich Rechtsradikalismus, wie auch Gewalt in Stadien, Gesänge und so weiter, wie aber auch solche Themen wie Klimapolitik, Nachhaltigkeit. Ich glaube schon, dass wir da als Kirchen gefragt sind und dann auch wirklich Wege aufzeigen müssen und mit gutem Beispiel vorangehen.
Und das ist ja auch das erste Mal, dass bei einer Großveranstaltung im Sport eine Menschenrechtserklärung beschlossen wurde. Letzten Herbst wurde sie vorgestellt und soll alle Beteiligten der UEFA Euro 2024 in Deutschland vor Diskriminierung schützen und ihre bürgerlichen Freiheiten garantieren. Ist das auch ein Pluspunkt?
Ja, ich würde mir dann auch wünschen, dass die UEFA und später dann auch die FIFA das auch wirklich ernst nimmt, ne? Also,
Und umsetzen.
ja, und umsetzen. Also, das wäre schon, also nur eine Erklärung reicht mir ehrlich gesagt nicht. Sie müssten es dann auch umsetzen.
Woran wird man das merken oder woran würden Sie dann sagen, ja, machen wir Haken dran, haben Sie umgesetzt?
Naja, also eine Fußball-Weltmeisterschaft in ein Land zu vergeben, wo definitiv Menschenrechtsverletzungen stattfinden, wo Frauen unterdrückt werden und so weiter, das ist ja schon, ja, irgendwie mit dieser Erklärung dann nicht so ganz vereinbar. Jetzt könnte man immer sagen, Sport hat nichts mit Politik zu tun, aber ich glaube, da spreche ich vehement gegen.
vermischt sich dann doch, ne? Und ja. Sie meinten, glaube ich, gerade Katar, stimmt?
Genau, ja. Ich meinte Katar.
Ja. Was ebenso auch Nächstenliebe ja spiegeln kann, auch Spieler nutzen es, prominent zu sein und richten beispielsweise Benefizveranstaltungen aus. Ist das aus Ihrer Sicht eine mögliche Chance, seine eigenen Werte nach außen zu vertreten, also möglicherweise Gutes zu tun aus religiöser Überzeugung oder woher dieser Antrieb auch immer herkommt? Oder kommt es da dann doch eher auf Prestige an?
Na, ich nehme den Spielerinnen und Spielern das schon ab, dass wenn sie ein Benefitspiel machen, wenn sie sich in ihren Stiftungen engagieren und so weiter, dass sie das nicht nur aus marketingtechnischen Gründen machen, sondern dass sie wirklich gesellschaftlich sich engagieren wollen, etwas zurückgeben wollen, was sie anscheinend ja empfangen. Nicht nur viel Geld, sondern auch Sympathie. Und dass sie das zurückgeben wollen. Und ich finde das immer sehr bemerkenswert. Ich würde gern mal mit Neven Subotic darüber reden, so was so seine Antrieb ist, warum er das macht. Und dabei kommt es mir gar nicht auf diese christlichen Grundwerte drauf an, sondern eher, ja, so sein persönliches Engagement.
Kommen wir zu Ihrem persönlichen Engagement, das ja auf jeden Fall die Parallele Sport-Glaube zieht. Es ist noch nicht lange her, da hat das Dortmunder Westfalenstadion seinen runden Geburtstag gefeiert. Vor 50 Jahren wurde es eingeweiht. Eine Geschichte mit Auf und Abs. Der Fußballgott ist mal gut, gesonnen mal nicht. Und die Gesellschaft entwickelt sich weiter. Sehen Sie in Zeiten von Kirchenmitgliederschwund und Säkularisierung eher eine Chance oder eine Konkurrenz?
Ich sehe auf jeden Fall, also erstmal keine Frage. Ich bin in einer Gemeinde groß geworden, wo noch großes kirchliches, verbandliches Leben war. Dem trauere ich natürlich auch manchmal hinterher, keine Frage, denn dort bin ich ja aufgewachsen. Aber ich erlebe auch große Chancen, dass wir als Kirche, als Seelsorgerinnen und Seelsorger neu die Fragen, Sehnsüchte der Menschen ernst nehmen und wirklich neu auf sie zugehen und vor allen Dingen erstmal hören. Was bewegt sie denn einfach? Und nicht direkt erstmal plappern und so. Ich glaube schon, dass wir dann auch neue Anknüpfungspunkte schaffen können.
Und genau das, also sich für die Verbindung oder für die Anknüpfungspunkte einzusetzen, das machen Sie ja jetzt schon länger. Das ist bei Ihnen ein bisschen veranlagt, könnte man sagen. Sie selbst haben eine Dauerkarte fürs Westfalenstadion, keine Frage. Ihr Verein, der BVB 09, wurde an einem vierten Adventssonntag gegründet und zwar von 18 jungen Männern aus der katholischen Dreifaltigkeitsgemeinde im Dortmunder Norden. Seelsorgerisches Angebot für BVB-Fans. Seit 2017 bieten Sie die sogenannte Fanpastoral Coming Home 09 an. Ich wüsste gerne, wie Sie dahin gekommen sind, wo Sie heute sind. Also, wie kann es sein, dass Sie Ihre beiden Leidenschaften da so gut kombinieren konnten und als Gemeindereferent an dieser Stelle gelandet sind?
Das ist wirklich eine gute Frage. Ich glaube, jetzt kann man das Schicksal nennen oder Gottes Fügung oder wie auch immer. Definitiv sind wir ja seit 2008 schon in der Dreifaltigkeitskirche am Borsigplatz unterwegs. Und letztlich hat die damalige Personalverantwortliche im Erzbistum Paderborn gesagt, hallo, Herr Haug, Sie machen das so gut, Sie wechseln jetzt sozusagen in dieses Projekt hinein. Und naja, ich habe mich erst gesträubt, habe mich hinterfragt, möchte ich das überhaupt? Aber es war ein guter Schritt und es macht unheimlich viel Freude, immer wieder ganz unterschiedlichen Menschen, ganz unterschiedlichen Lebensgeschichten zu begegnen, auch unterschiedlichen Verbindungen zu Borussia Dortmund. Und ja, das bereichert einfach auch das eigene Leben und den eigenen Glauben.
Also kein Zufall, würden Sie sagen?
Nein, kein Zufall.
Ist es denn für Sie wirklich eins oder eher parallel zueinander? Also ich meine die Ähnlichkeiten von Fußball und Kirche, das Stadion wirkt wie eine Kathedrale, die Fans wie die Gläubigen, manche sprechen von Ersatzreligion, sonntags in die Kirche oder auf den Rasen. Ist das für Sie entweder oder geht's eh nur zusammen?
Nee, es ist nicht entweder oder, also definitiv nicht. Also ich lebe meinen Glauben schon im Gebet, im Gottesdienst und so weiter. Das heißt aber nicht, dass ich nicht auch Erfahrungen im Stadion und im Umfeld des Fußballs machen kann, wo ich anschließend sagen kann, vielleicht war da auch Gott da, ne? Also vielleicht, so gerade wenn es um Freundschaft geht, die ich schon seit über 40 Jahren jetzt im Stadion habe, dann solche Momente wie das Spiel BVB gegen Malaga oder auch der Champions League Sieg 1997. Warum kann ich nicht solche Ereignisse und persönlichen Begegnungen im Licht des Glaubens sehen. Und da habe ich für mich eine Balance gefunden. Also ich kann schon auch Gott entdecken im Fußball.
Deshalb feiern Sie heute Gottesdienste und Gebete in der Gründerkirche des BVB, dieser Dreifaltigkeitskirche, von der Sie vorhin gesprochen haben. Mit Unterstützung des Erzbistums Paderborn und des BVBs ist jetzt gerade ja das Zukunftsprojekt BVB Gründerkirche entstanden. Und sie soll umgebaut, saniert werden. Die Ausstellung, von der Sie gesprochen haben, kommt da rein. Dr. Michael Bredeck, Generalvikar des Erzbistums Paderborn, unterstützt das Sozialprojekt. Inwiefern Sozialprojekt?
Ja, also Umbau und Renovierung gut, aber das ist eben nicht das Einzige. Das wäre das falsche Signal. Wir wollen also eine Brücke schlagen in das Quartier hinein. Also man muss sich vorstellen, wir sind ein sozialer Brennpunkt mit ganz vielen Problemen, aber auch großen Herausforderungen, aber auch ganz vielen Menschen, die sich engagieren. Und genau zu diesen Menschen wollen wir uns hinwenden. Wir wollen eine Brücke schlagen in das Quartier mit Angeboten für Kinder und Jugendliche, für Seniorinnen und Senioren, Menschen, die sich selber mit ihren Talenten und Fähigkeiten einbringen. Wir wollen einfach die Werte der BVB-Gründer transportieren. Und das waren eben solche Werte wie füreinander da sein, Gemeinsinn, sich unterstützen, engagieren und so weiter. Und ich finde, das passt. Das passt zu Borussia Dortmund und das passt zum Evangelium und zum Erzbistum Paderborn.
Also all das, was Sie auch in Ihrem Job vereinen, würde ich mal behaupten. Und was Sie gerade gesagt haben, was der Zweck ist von der Gründerkirche und sie jetzt wieder, ich sag mal, neu zu gestalten oder auf Vordermann zu bringen, es ist ein kleines Update, oder? Also ich habe mich direkt erinnert gefühlt an die Intention, innerhalb eines Migrationseinzugsgebiets diese BVB-Kirche am Borsigplatz ja damals auch ins Leben zu rufen.
Genau, also es gab immer im Dortmunder Norden Zuwanderung, Migration, es gab immer Probleme, also schon seit der Gründung dieses Viertels. Und jetzt gibt es eben eine einmalige Verbindung zwischen einem international bekannten Fußballverein und einem katholischen Bistum, um einfach hier einen anderen Ort zu schaffen, so nenne ich das immer, also ein Begegnungs-, Kommunikations- und Werteort. Und das für Menschen aus dem Quartier, wie auch der Stadtbevölkerung von Dortmund und Fußballfans.
Was haben Sie für die EM geplant? Was passiert bei Ihnen während der Fußballwochen im Juni und Juli?
Genau, Gott sei Dank wird das Gebäude erst am 1.9. geschlossen, sodass jetzt noch eine Ausstellung während der Europameisterschaft dort installiert wird vom Mallinckrodt-Gymnasium und der Österholz-Grundschule. Beide sehr partnerschaftlich, beide sehr engagiert. Es wird 6 Kurzandachten mit unterschiedlichen Predigern geben. Die erste Kurzandacht, Fußballandacht, ist am 14. Juni, der Freitag, wo Deutschland gegen Schottland spielt, mit der Superintendentin des Kirchenkreises Dortmund und einem Dudelsackspieler. Ich finde, das passt hervorragend. Dort ist das Thema eben im Herzen Europas, was mich so begeistert. Anschließend dann Beer-Tasting und Public Viewing. Und dann gibt es eben diese 5 weiteren Andachten jeweils immer am Vorabend eines Spieles in Dortmund.
Klar, als Gemeinde, auch als Fangemeinde jubelt man nicht nur oder feiert dann solche Feste mit Beer-Tasting und allem drum und dran, wie es sich in Dortmund gehört, sondern man trauert auch über Niederlagen zum Beispiel. Was sind die Momente, die Sie selbst am meisten berühren?
Tatsächlich hat mich letztes Jahr berührt, dass wir eben nicht Deutscher Meister geworden sind. Also auch bei mir flossen die Tränen. Wir hatten so sehr damit gerechnet. Wir hatten alles gegeben als Fans. Und als das dann nicht stattfand, sozusagen in die Hose ging, da musste man erstmal schlucken, alles runterschlucken und dann aber auch wieder die Mannschaft anfeuern. Und dann den Tag danach, das war ja Pfingstsonntag, das werde ich, glaube ich, mein Leben lang nicht vergessen. Dort sollte ja der Corso stattfinden. Und ich war zum ersten Mal in meinem Leben nicht im Pfingstgottesdienst, sondern ich bin einfach zum Borsigplatz gegangen und dort standen über 100 Fans. Und ich bin von Gruppe zu Gruppe gegangen, habe mich mit denen unterhalten. Ganz viele haben gesagt, sie fänden das unheimlich faszinierend, berührend, dass ihr Seelsorger jetzt bei ihnen wäre. Und mit 50 Fans bin ich anschließend in die Kirche gegangen und wir haben hier das Vereinslied gesungen und haben Kerzen entzündet. Also das nehme ich mit. Das hat mich berührt und da werde ich wahrscheinlich meinen Enkelkindern noch von erzählen.
Vielleicht für solche Momente Gottes Fügung, oder?
Ja, also
Ja.
das war wirklich, auch Niederlagen haben etwas Positives, ne? Im Nachhinein kann man das so sagen, auch
Ja.
wenn es trotzdem wehtut, ne?
Was bringt Ihnen persönlich Hoffnung? Die abschließende Frage in unserem Himmelklar-Podcast.
Ja, es ist schon die Richtschnur Jesus Christus. Also das ist so meine Hoffnung, meine Freude, dies aber auch in der Gemeinschaft der Kirche, also mit ganz unterschiedlichen Menschen, eben auch bei BVB-Gottesdiensten, aber auch mit der Gemeinde, mit Menschen unterwegs zu sein, so pilgernde Kirche, das ist so ein Stichwort. Und da hoffe ich auch immer noch auf Veränderung in meiner Kirche.
Danke, dass wir darüber sprechen konnten.
Ja, ich habe zu danken.
Die EM läuft, der Meistertitel steht noch aus. Carsten Haug tippt auf Frankreich im Finale. Ich sag mal Tschüss und viel Spaß noch bei der EM. Die anderen Himmelklar-Gespräche findet ihr alle auf himmelklar.de. Könnt sie auch überall hören, wo es Podcasts gibt. Zu lesen gibt's einen Ausschnitt jedes Mal auf katholisch.de und domradio.de. Ich bin Katharina Geiger. Macht's gut!